Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wenn man so einen Obstkorb sieht, dann gehe ich davon aus, Wachstum ist was Wunderschönes. Was ich wirklich möchte. Ernten, Früchte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendjemand nicht möchte. Also vor allem, wenn wir jetzt auf der geistlichen Ebene sind. Und wir schauen uns heute nochmal in der Predigt beschönigend formuliert, könnte man sagen, so einen Blumenstrauß an Punkten an. Man könnte auch irgendwie am Ende sagen, da hat mir jetzt so ein bisschen die Linie gefehlt. Das waren ja so ganz viele verschiedene Punkte, weil ich irgendwie so auf zwei Linien unterwegs bin. Auf der einen Seite will ich heute schon noch mal ein paar Punkte sagen, vom eher Grundsätzlichen hin zum Konkreten und Praktischen. Und dann bin ich aber zwischendurch auch immer wieder auf diesen drei Inhaltsebenen unterwegs, nämlich einmal, was muss ich wissen vom Konkreten beziehungsweise vom Grundsätzlichen bis zum Konkreten, aber dann auch, was kann ich dafür tun, und das Dritte aber immer auch, was motiviert mich auch, das zu tun. Ja, und so bin ich irgendwie auf zwei Linien unterwegs und am Ende könnte man meinen, da war gar keine Linie drin. Ich versuche es heute auf zwei. Das ist pädagogisch nicht ganz so wertvoll, aber so habe ich mich jetzt einfach entschieden. Und für diese Ebene, was muss ich wissen, wenn es um dieses Leben im Geist geht, entdecke die Kraft des Heiligen Geistes, will ich einfach nochmal ganz vorne anfangen. Was bedeutet oder beinhaltet Leben im Geist? Ganz grundsätzlich geht es dabei um nicht mehr und nicht weniger als um das neue Leben. So zu leben, wie sich Gott das eigentlich für uns vorstellt. So zu werden, so zu denken, so zu reden, so zu handeln, wie Gott das möchte. Und das hat von der Bibel her einen ganz bewussten Anfang, ja, den die Bibel auch benennt, und zwar als Wiedergeburt oder Neugeburt. Ja, das ist ein ganz bewusster, klarer Anfang. Und in dem Zusammenhang fallen dann auch Begriffe in der Bibel oder das wird beschrieben mit Worten wie Umkehr. Oder Versöhnung mit Gott. Oder Rechtfertigung, die von Gott her kommt und geschaffen wird. Oder ein neues Herz zu bekommen. Diesen bewussten Anfang mit Gott, den haben wir in den letzten Wochen tendenziell, wahrscheinlich stark tendenziell, eher vorausgesetzt. Aber natürlich wäre das eine wichtige Frage für jeden von uns: Bist du denn wiedergeboren? Bist du eigentlich wiedergeboren? Für ein neues Leben braucht es eine neue Geburt. Und ich erkläre das jetzt nicht weiter, außer dass es tatsächlich die wichtigste Antwort deines Lebens ist. Bist du wiedergeboren? Ohne das wird kein echtes neues Leben möglich sein. Und dann nimm diese Frage mit und versuch da Klarheit für dich zu bekommen. Und wir haben uns jetzt aber in den letzten Wochen eben mehr auf dieses neue Leben nach dieser Wiedergeburt konzentriert. Und wie sich das entwickelt, ja, wie das wächst. Und dieses Leben, dieses neue Leben oder dieses Leben im Geist wird jetzt eben mit ganz verschiedenen Formulierungen wieder beschrieben in der Bibel. Und ohne dass ich jetzt für all diese Bibelstellen euch, für diese Formulierung jeweils eine Bibelstelle zeigen würde, weil dann könnte ich euch jetzt hier 30 Bibelstellen präsentieren, glaubt's mir einfach, und wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest heute Nachmittag die Bibel durch, um mir dann zu zeigen, nee, aber das habe ich jetzt nicht gefunden. Da bin ich auch offen für. Das wird dann eben beschrieben mit Früchten des Geistes. Das ist das neue Leben. Oder da ist, ich sag's einfach in 2. Petrus 1, von der göttlichen Natur die Rede, an der wir immer mehr Anteil bekommen sollen. Neues Leben. Da ist vom neuen Menschen die Rede. Manchmal mit der Perspektive, den haben wir schon angezogen, manchmal mit der Perspektive, zieht den immer wieder an. Neues Leben. Da ist davon die Rede, Jesus ähnlicher zu werden. Neues Leben. Oder da wird mit diesem Blickwinkel formuliert, tut alles zur Ehre Gottes. Neues Leben, nicht mehr zu meiner Ehre, dass ich gut dastehe, sondern dass Gott gut dasteht. Da ist davon die Rede, dass wir in Christus sind und Christus in uns, und dann bringen wir Frucht. Es ist davon die Rede, dass wir im Geist wandeln sollen, damit wir diese alten, negativen Sehnsüchte nicht mehr erfüllen. Oder manchmal wird auch einfach ganz praktisch formuliert, hör auf zu klauen, betrink dich nicht, arbeite, wenn du kannst, und lass dich nicht in Schlägereien verwickeln. Das war offensichtlich damals nötig, das zu schreiben. Neues Leben. Also lasst euch bitte nächste Woche nicht in Schlägereien verwickeln, wenn ihr wiedergeboren seid. Aber wenn nicht, auch nicht. Alles unterschiedliche Worte und Perspektiven, wo es immer um das Gleiche geht, neu zu leben, so zu leben, wie sich Gott das vorstellt, oder eben Leben im Geist. Und eine Beschreibung, die habe ich euch mitgebracht, da jetzt tatsächlich eine Bibelstelle, das ist auch die, die ihr dann auf der Postkarte, die für heute gedruckt wurde, findet. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und ohne dass ich jetzt wieder alles erkläre, was hier in diesem Vers beschrieben wird, wird uns hier jetzt zum Beispiel auch ein Wie gezeigt. Wie geschieht diese Verwandlung? Was ist eine mögliche Perspektive, wie Verwandlung geschehen kann, indem ich die Herrlichkeit des Herrn, indem ich die Herrlichkeit Jesu anschaue. Und dann werde ich verwandelt in dieses Bild. Du möchtest immer mehr verwandelt werden in dieses Bild, in dieses neue Leben. Dann schau dir die Herrlichkeit Jesu an. Führ dir die Herrlichkeit Jesu immer mehr vor Augen. Das ist einer der Gründe und einer der Wege. Es gibt verschiedene Wege, aber das ist einer der Gründe und Wege, warum wir die Herrlichkeit und Schönheit und Heiligkeit Jesu in unseren Liedern besingen. Wir schauen sie uns an. Mit der Erwartung, dass auch das uns verändert. Und genauso lesen wir Bibel. Mit der Erwartung, dass uns das verändert. Oder hören Predigten. Mit der Erwartung, und das ist, letztendlich geht's immer darum, dass wir uns Jesus anschauen, seine Herrlichkeit anschauen und dann davon profitieren. Und dann heißt es aber hier ganz unten, und das finde ich so spannend, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und das ist irgendwie austauschbar. Der Herr, der Geist. Und das finden wir tatsächlich in der Bibel. Ne? Ich kann in der Bibel diese Formulierung finden, wandelt mit Jesus oder mit dem Christus. Und ich finde aber auch die Formulierung, wandelt mit dem Geist. Werdet erfüllt von Jesus. Werdet erfüllt mit dem Geist. Kann irgendwie beides sagen. Und es scheint kein Unterschied zu sein. Und meiner Meinung nach ist es auch letztlich keiner. Es führt jeweils in das neue Leben und es ist letztlich der gleiche Weg. Wir merken uns das und ich komme da am Ende nochmal drauf zurück. Also worum geht es ganz grundsätzlich beim Leben im Geist, dass uns nach unserer Neugeburt, Wiedergeburt, jetzt auch dieses neue Leben immer mehr wächst und gedeiht. Ja, und um ganz kurz jetzt in diese Rubrik was motiviert mich zu springen, eine Motivation könnte tatsächlich sein, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das das Beste ist, was mir passieren kann. Dass Jesus in mir größer wird, dass Jesus zunimmt, dass ich mehr dieses neue Leben lebe, weil diese Früchte sind doch gut, die sind hilfreich, die sind schön. Das will ich doch eigentlich. Das ist dieses Win-Win-Win, von dem ich vor 2 Wochen geredet habe. Und dann kann es helfen, diese große Aufgabe des Wachsens aufzufächern und zu gucken, was genau wächst denn da jetzt im Einzelnen? Und da kommt jetzt auch wieder keine vollständige Aufzählung, was da jetzt alles wachsen kann, weil es einfach zu viel ist für eine Predigt. Aber einer der wichtigsten Wachstumsbereiche, der auch ausdrücklich in der Bibel mit dem Wirken des Heiligen Geistes beschrieben wird, ist, dass der Heilige Geist uns immer mehr in die Wahrheit führt. Die Wahrheit über Gott, darüber, wer er ist. Die Wahrheit über Jesus Christus, wer er ist und wie er ist. Die Wahrheit über meinen Zustand, über mich. Die Wahrheit darüber, wo ich es anders mache, als Jesus es möchte, wo ich noch alt bin. Die Wahrheit darüber, was wirklich die Hauptsache in meinem Leben ist. Was ist wirklich das Wichtigste? Die Wahrheit darüber, woran diese Welt zugrunde gehen wird, wirklich zugrunde gehen wird. Darin sollen wir durch Gottes Geist wachsen, in der Wahrheit. Und das Gute ist, der Geist hat sie uns aufgeschrieben. Wir müssen es nur noch lesen. Und ich habe so im Vorfeld, ist mir das erste Mal bewusst geworden, ich finde, die Bibel hat auch so genau die richtige Größe. Ja, wenn ich da jetzt vor so einem 24-bändigen Brockhaus stehen würde, die Älteren erinnern sich noch, und mir jemand sagen würde, lies das mal durch, würde ich sagen, im Leben nicht. Und ich habe früher immer gewitzelt, wenn mein Kind auf die Welt kommt, dann nehme ich Band A und lese dem den vor und dann gehe ich da so durch. So, vielleicht bleibt ja was hängen. Viel zu viel. Auf der anderen Seite, wenn das so eine kleine Schrift wäre, so 4 Seiten, wäre irgendwie auch komisch. Also ich finde tatsächlich, die Bibel hat genau die richtige Dicke. Ne? Manche lesen 1000 Seiten an einem Wochenende durch. Kann man tatsächlich auch mal machen. Ist natürlich etwas inhaltsschwerer als so ein Roman. Irgendwie sollte man zwischendurch mal nachdenken über das, was man liest. Aber so vom Prinzip her, ich finde es eine geniale Größe. Man kann es mal einmal relativ schnell ganz durchlesen und man kann es sein Leben lang studieren in kleinen Portionen. Ich hätte fast gesagt, tolles Buch, aber das klingt so banal. Ne? Der Geist Gottes hat uns die Wahrheit aufgeschrieben, wir brauchen es nur noch zu lesen. Das nimmt er uns tatsächlich nicht ab. Und dann kann ich in der Wahrheit wachsen. Ja, und dann soll unsere Beziehung zu Jesus wachsen, dass wir ihn immer mehr lieben, ihm immer näher kommen, ihm mehr vertrauen, immer mehr auf ihn hören, ihm gehorchen und damit ihm der selbst gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, immer ähnlicher werden. Wir schauen uns seinen Gehorsam an, um selber immer gehorsamer zu werden und ihm dadurch auch immer mehr Ehre zu erweisen. Und dann bedeutet Wachsen eben noch etwas konkreter, auch in den sogenannten Früchten oder Tugenden immer mehr zu wachsen, geduldiger zu werden, freundlicher zu werden, gütiger zu werden, hilfsbereiter zu werden. Oder auch noch ein Beispiel am Ende dieses Punktes. Es gibt auch den Bereich der Fähigkeiten, in dem wir wachsen sollen. Paulus schreibt das mal an einer Stelle, Timotheus: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Ganz spannender Gedanke. Wachs darin, damit das alle sehen, dieses Wachstum. Ja, auch in deinen von Gott geschenkten Fähigkeiten sollst du immer weiter wachsen. Und zwar so, dass es die anderen sehen. Nicht nur, dass ich das Gefühl habe, boah, ich bin echt gewachsen die letzten 2 Jahre. Also den Eindruck kann man haben und vielleicht stimmt er auch, ne? Aber spannend wäre es jetzt eben, sagt es jemand anders auch. Irgendwie soll es sichtbar sein, wahrnehmbar sein. Wäre mal eine interessante Frage, zumindest für unter 4 Augen. Wo bin ich in den letzten 2 Jahren in meinen Fähigkeiten gewachsen, die mir Gott gegeben hat? Was mache ich besser? Eine Woche ist vielleicht etwas kurz, ne? Also sieht man ja auch bei einer Pflanze nicht so wirklich viel nach einer Woche. Aber so über große Zeiträume sehen wir das, dass wir uns weiterentwickeln. Man ist da ja bei sich selber vielleicht manches Mal zu kritisch sogar und sieht irgendwie nichts, weil man sich selber ja auch so langsam verändert. Manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen betriebsblind für die eigene Nichtentwicklung. Sehen andere Fortschritte. Und dann gehen wir in die mittlere Rubrik sozusagen der 2. Linie. Was kann ich dafür tun? Ja, was muss ich wissen? Wir haben jetzt einiges an Wissen gesammelt mit einigen Schlenkern in die Bereiche der Praxis und der Motivation. Jetzt kommt eher so dieses, was kann ich dafür tun? Und Ausgangspunkt ist eine Frage, die scheinbar offensichtlich ist und klar ist, aber vielleicht ist es doch nicht. Nämlich die Frage, wenn es darum geht, was kann ich für Wachstum tun, willst du überhaupt? Willst du wachsen? Willst du geistlich vorankommen? Und jetzt muss ich ehrlich zugeben, da schlagen im wahrsten Sinne des Wortes 2 Herzen in meiner Brust und in deiner vielleicht auch. Ich will, dass sich was ändert, aber ich will nichts anders machen. Ich will gesünder leben, aber meine Gewohnheiten beibehalten. Ich will besser Klavier spielen, aber ohne täglich zu üben. Ich will geistlich wachsen, aber meine Alltagsmuster nicht verändern. Und da müssen wir uns deutlich vor Augen führen, der 2. Teil des Satzes, ich hoffe, ich zeige es jetzt richtig für euch, der 2. Teil des Satzes ist zu Hause geübt, stelle ich gerade fest. Ha, gut, aber ich mache es ja richtig. Der 2. Teil des Satzes ist immer vom alten Mirko. Das ist das, was noch nicht neu ist. Und dummerweise wehrt sich Das Vieh hätte ich fast, das Aas hat, glaube ich, Luther mal gesagt. Es gibt seit der Wiedergeburt, also tatsächlich bin ich ja zwei, ne, so komisch das klingt, aber seit der Wiedergeburt gibt es eben den neuen Merkur und der muss aber auch noch wachsen. Der ist ja nicht auch noch nicht vollkommen, der muss noch wachsen und es gibt den alten Merkur. Ja, und diese alten Anteile, das alte Denken, das sagt tendenziell nein. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Nee, darf ich eben nicht. Also ist es eine Realität, dass leider vieles beim Alten bleibt. Aber wenn ich Gott frage, sagt er, nee, ich will dich in das Neue führen. Und unsere Aufgabe ist, uns das bewusst zu machen. Woher kommt das Ja vom Neuen, von Gott, von oben? Und woher kommt dieses Nein vom Alten, eigentlich von unten? Und auf wen will ich hören? Was will ich denn leben, wenn ich tief in mich hineinhöre als Wiedergeborener? Was möchte ich leben? Ich möchte neu leben, weil es so viel besser ist. Und das ist zumindest meiner Einschätzung nach ein großer Teil des täglichen geistlichen Kampfes. Ich würde fast sagen, von Minute zu Minute mich immer wieder zu entscheiden, ist die Stimme neu oder ist die Stimme in mir alt? Ist das der neue Teil oder der alte Teil? Und was will ich leben? Ich möchte neu leben und mir das bewusst zu machen. Ja, und dazu können wir dann in die dritte Rubrik schauen, ja, was motiviert mich, was hilft mir dabei, neu zu leben. Es eben so zu machen, wie es Gott gefällt und dadurch letztlich auch dazu beizutragen, dass dieses Neue dann auch wächst. Ne? Je mehr ich das lebe, desto mehr wächst es auch. Ja, was motiviert mich? Und eine Motivation ist, sich immer wieder darauf auszurichten, wohin das denn führt. Wohin führt das, wenn ich neu lebe? Es führt mich immer zum Guten. Es führt mich immer zum Besten. Weil es das ist, was Jesus möchte. Und Jesus will immer das Beste. Offensichtlich sind manchmal deshalb schwierige Situationen wohl das Beste für mich. Fühlt sich überhaupt nicht so an, sagt der alte Merkur. Was sagt Jesus? Vertrau mir. Lass dich von mir durch dieses Tal führen. Und wenn du mit mir da durchgegangen bist, bist du danach tendenziell gewachsen. Lass uns anschauen, wo uns Jesus hinführen will, wenn er uns in dieses neue Leben führen will. Und eine Schlüsselfrucht dabei ist die Liebe. Das ist ja tatsächlich bei diesen Früchten des Geistes das Erste, was genannt wird. Und im Grunde alles, was danach kommt an Früchten, arbeitet dem eigentlich zu oder lebt davon. Ja, also die Liebe hilft eigentlich in allen Situationen. Es fällt mir in der Regel, und ich vermute, ich könnte auch sagen uns, es fällt uns in der Regel leichter, etwas Unangenehmes zu tun, wenn ich denjenigen liebe oder lieb habe, für den ich es tue. Deswegen fällt es mir nicht unbedingt super leicht, aber es fällt mir leichter, wenn ich den liebe. Ja, jemanden von Herzen lieb zu haben, macht es so viel leichter, unangenehme Dinge zu tun. Und meiner Überzeugung nach steckt genau dieser Gedanke eben auch in 1. Johannes 5, Vers 3, wo das formuliert wird. Dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, Liebe ist, wenn ich gehorsam bin und es mir, ich sage jetzt mal, leichter fällt, weil ich es für Jesus tue. Deswegen sind unangenehme Dinge immer noch unangenehm. Ja, und das muss ich ein Stück weit akzeptieren. Aber ich tue das Unangenehme für den, den ich sehr, sehr liebe. Und das erleichtert es mir. Das haben wir alle schon erlebt in unserem Alltag. Dass es leichter ist, was für jemanden zu machen, den man mag, als für jemanden, den man überhaupt nicht mag. Gemacht werden muss es vielleicht so oder so. Das ist nicht die Frage. Aber es fällt mir so viel leichter, wenn ich Jesus wirklich lieb habe. Ihn liebe. Mich zu verändern, auch in diesem Bereich des Gehorsams. Und nach 1. Johannes 4,19, das zeige ich jetzt nicht, das erwähne ich nur, brauchen wir deshalb immer wieder zuerst ein tiefes Bewusstsein dafür, wie sehr Jesus uns liebt und lieb hat. Ja, irgendwie, wenn Liebe einseitig ist, dann fühlt sich das eher immer komisch an. Ne? So, ich habe den anderen total lieb und der andere mich aber gar nicht. Ja, also da wäre es manchmal leichter, man hätte den anderen nicht lieb. So, was uns wirklich hilft, ist zu wissen, Mensch, und Gott liebt mich auch so von ganzem Herzen. Er hat mich so lieb. Tut alles für mich. Gibt mir alles, gibt sein Leben für mich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das immer wieder und zuallererst angucken. Ja, Liebe ist tatsächlich die beste und wirkungsvollste Motivation, viel besser als Druck oder Angst. Das funktioniert auch, aber immer nur kurzfristig. Und solange der Druck da ist, ist er weg, ist sofort auch der Gehorsam weg. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, bei dem ich selber noch nicht gar nicht so weiß, wie ich ihn in das bisher Gesagte einordnen kann. Vielleicht steht er so ein bisschen für sich, aber ich möchte es doch einfach noch ansprechen. Ziemlich zu Anfang dieser Predigt hatte ich gezeigt, dass im Zusammenhang von geistlichem Wachstum Jesus und Geist austauschbar zu sein scheint. Der Herr, der Geist, war einmal in, also war, ist in der Bibelstelle zu sehen, 2. Korinther 3,18. In Christus wandeln, im Geist wandeln. Scheint kein Unterschied zu sein. Und so wird in der Bibel ganz natürlich, ich sage jetzt mal vor allem dann im Neuen Testament, wo der Heilige Geist einfach stärker und direkt thematisiert wird, weil da auch jeder eben diese Möglichkeit hat, ihn dauerhaft zu bekommen. In der Bibel wird ganz natürlich vom Heiligen Geist geredet, sich vom Geist leiten lassen. Lasst uns dem Geist folgen, wandelt im Geist, werdet voller Geist, löscht den Geist nicht aus, betrübt nicht den Geist. Alles Aussagen aus der Bibel. Ganz natürlich. Und mein Eindruck ist aber, jetzt mag ich mich täuschen, aber mein Eindruck ist, dass wir tendenziell diese Formulierung nicht benutzen bei uns in unserem Kontext, wenn wir unseren Alltagsglauben beschreiben. Wir sagen, Jesus hat mir Erkenntnis geschenkt, Jesus hat mir gezeigt, dass ich da falsch liege, Jesus hat mir voll die Freude gegeben, voll den Frieden gegeben. Aber anders als in der Bibel höre ich diese Sätze selten mit dem Wort Geist. Und das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Es ist ja austauschbar. Man kann das sagen. Ist gar kein Problem. Aber es führt eventuell dazu, dass es zu etwas Besonderem wird, wenn der andere auf einmal doch so formuliert. Und dann kommt jemand und sagt, der Geist hat mir die Erkenntnis geschenkt. Der Geist hat mich mit Freude erfüllt. Der Geist hat mir gezeigt, wo ich falsch liege. Und weil ich das sonst nie höre, denke ich, boah, der hat mehr als ich. Bei dem passiert was anderes. Bei mir macht es nur Jesus. Also das denkt dann keiner, aber darauf läuft es irgendwie hinaus. So. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Folge davon, dass wir eben nicht so ganz natürlich über den Heiligen Geist reden und über das, was er tut. Ne? Und wenn es dann die anderen tun, ich zeige jetzt mal in die Richtung, wohin auch immer, dann denken wir, in Anführungsstrichen, oh, die machen da was anderes, haben die mehr, sind die geistgetauft und ich nicht? Und deshalb wäre es aus meiner Sicht besser, ich sage das mal etwas kämpferisch, wir holen uns das zurück und reden einfach ganz natürlich drüber, damit es eben nicht mehr das Besondere ist und haben die was anderes. Nee, das haben wir auch. Und dann lasst uns einfach mal Jesus sagen, spricht ja gar nichts dagegen, und mal Heiliger Geist, weil es genauso richtig ist. Und in der Bibel auch so praktiziert wird. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Bibelstelle einen gewissen Einfluss hat bei dieser Zurückhaltung, sage ich jetzt mal. Johannes 16, Vers 14, weil die relativ schnell dann auch zitiert wird, zumindest der erste Teil, wo Jesus über den Heiligen Geist sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, Vers 14. Und manche scheinen diese Stelle so zu verstehen, als sollte man jetzt eben nicht zu viel Fokus auf den Heiligen Geist legen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und deswegen ist es gut, nochmal zu gucken, was steht denn dort, was steht dort auch nicht, wie ist das gemeint? Und haben wir, oder vielleicht auch nur manche von uns, da eine gewisse Engführung in ihrem Verständnis, die aber so gar nicht unbedingt sein muss? Ja, also zunächst mal ist hier ja weder von einem Sollen die Rede, dass der Heilige Geist das soll, also in dem Sinne ist es nicht betont, und es ist auch nicht davon die Rede, dass das das Einzige oder das Wichtigste ist, was er tut. Es ist einfach eine Sache, die er tut. Jesus zu verherrlichen. Was heißt verherrlichen? Verherrlichen heißt, es geht um die Gottesfrage. Ist Jesus Gott? Verherrlichen heißt, Jesus Christus wird als Gott, als Herr gezeigt. Und genau das ist bei Jesus die Frage. Ist er das oder ist er das nicht? Vor allen Dingen, wenn er dann jetzt geht, das ist der Zusammenhang, ich werde gehen. Und ihr seid traurig, dass ich gehe. Aber ihr müsst nicht traurig sein, denn ich gebe euch den Geist und der wird mich verherrlichen. Ne? Wenn der Auferstandene, es wäre ja schön, wenn der Auferstandene jetzt bleiben würde. Das wäre wirklich hilfreich, wenn Jesus hier heute noch rumlaufen würde. Und die Jünger sind traurig, dass er geht. Und Jesus sagt, müsst ihr nicht. Der Heilige Geist wird kommen und der wird mich verherrlichen. Der wird zeigen, dass ich Gott bin. Beim Vater ist das klar, dass er Gott ist. Deswegen muss das nicht extra betont werden. Beim Heiligen Geist ist auch klar, dass er Gott ist. Deswegen muss das nicht extra betont werden, dass er Gott ist. Bei Jesus ist es besonders umstritten. Heute mehr denn je. Darum geht's hier. Ja, und so ist eine zentrale Wahrheit, die der Heilige Geist über Jesus zeigen wird, dass Christus der Herr ist. Ja, und das ist wichtig. Aber das schließt dann trotzdem nicht aus, dass man ganz natürlich und ganz normal eben über alle anderen biblischen Wahrheiten redet, die es darüber hinaus gibt. Ja, wir können über alles andere auch reden. Vielleicht tatsächlich als kleiner Vergleich, ich habe lange überlegt, ob ich es sage oder nicht. Jetzt entscheide ich mich, es doch zu sagen. Es gibt diese eine Bibelstelle, ich weiß gerade nicht genau wo, dass Paulus sagt, ich wollte bei euch nichts anderes wissen als Christus als gekreuzigt. Diesen Vers könnte man eben eng führen und sagen, dann dürfen wir nicht mehr über Weihnachten und Ostern reden, sondern nur noch über Karfreitag. Niemand von uns käme auf die Idee, das so zu verstehen. Ja, es gibt hier in dem Moment einen ganz besonderen Fokus. Christus als gekreuzigt. Aber natürlich können wir über alle anderen biblischen Wahrheiten trotzdem weiter reden. Und so ist es ganz wichtig, dass Christus verherrlicht wird, dass Christus als Gott und Herr erkennbar ist. Das ist ein Grundpfeiler in der Frage der Rettung. Aber das heißt nicht, dass wir nicht über alles andere, was der Heilige Geist tut, nicht auch völlig entspannt und natürlich reden können und damit Christus gar nichts wegnehmen, wenn wir das tun. Das war, wie gesagt, jetzt eher ein Blumenstrauß, um es nochmal schön zu formulieren. Zwei rote Fäden oder ein roter Faden und eine rote Ebene oder so. Und damit ist das Projekt zu Ende und ist es irgendwie doch nicht, ne? Es geht noch weiter. Jeweils am Monatsende wollen wir das einfach in weiteren Predigten aufgreifen. Es gibt vieles, was wir noch gar nicht thematisiert haben im Blick auf den Heiligen Geist. Es gibt vieles, das es wert ist, nochmal wiederholt zu werden im Blick auf den Heiligen Geist. Und da wollen wir dranbleiben, immer am Monatsende. Und es gibt noch ein weiteres Angebot. Ab dem 8. März, also eine Woche, starten wir als Gemeinde einen 6-wöchigen Bibelleseplan zum Thema der Heilige Geist, Leben im Geist. Dieser Bibelleseplan lädt dich ein, den Heiligen Geist durch die Bibel kennenzulernen, besser kennenzulernen. Gleichzeitig kann diese Zeit des Bibellesens eine Einladung an den Schöpfer des Universums sein, durch seinen Geist aktiv in deinem Alltag zu wirken. Die täglichen Bibeltexte ermöglichen dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und tief in Gottes Wort einzutauchen. Und ab dem 8. März, eben nächsten Sonntag, kannst du dir den Bibelleseplan auf freudeangott.de herunterladen und die wunderbare Person des Heiligen Geistes entdecken. Und dann lohnt sich's in dem Zusammenhang, den Newsletter im Blick zu behalten, der uns auch im Blick auf diese Themenreihe für unser Jahresthema immer wieder auf dem Laufenden hält. Muss ich geschwind zu Michael gucken? Muss ich noch mehr sagen? Wolltest du sagen? Alles gut, okay, ich war jetzt etwas. Gut, dann bete ich mit uns. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast für uns, was wir wahrscheinlich unser Leben lang hier auf dieser Erde nicht in der völligen Tiefe, Breite, Höhe und Länge erfassen können und erfassen werden. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um da immer mehr hineinzuwachsen und das zu erkennen. Bitten dich, dass du uns immer wieder erinnerst und ermutigst, das wirklich auch in Anspruch zu nehmen, dass du es uns immer wieder schaffst, in diesen neuen Menschen zu wechseln und das Richtige und Gute zu tun. Und danken dir, dass du in deiner ganzen Treue und Liebe und mit deiner ganzen Vergebung an unserer Seite bist, wenn wir doch wieder im Alten und immer noch im Alten unterwegs sind. Ja, aber zieh uns immer mehr zu dir, auf deine Seite. Zieh immer wieder unseren Blick auf dich und auf deine Herrlichkeit, damit wir mehr und mehr verwandelt werden. Amen.